Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und natürlich die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende ist, dass der eine immer nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, es ist immer eine Blindverkostung zu Beginn. Und weißt du noch, liebe Katie, was bei der letzten Folge verkostet wurde?
Ja, natürlich weiß ich das noch. Und zwar haben wir da den Riesling Ried Kirchensteig 2019 vom Weingut Geierhof verkostet. Und den haben wir tatsächlich gemeinsam mit Winzerin und Winzer verkosten können. So ein Highlight. Mit Maria und Josef direkt am Geierhof. Die beiden erzählen im Podcast wunderschön eindrücklich die Geschichte vom Gutshof und ihre Gedanken über das Weinmachen. Und es ist einfach super, super cool. Wer die Folge noch nicht kennt, unbedingt reinhören. So Winzerfolgen sind meiner Meinung nach trotzdem immer die coolsten.
Ja, sicher, weil du hast einfach halt direkt das Feedback da. Die erzählen da was und die erzählen da halt so spannende Sachen.
Also, total.
Das war eine Riesengaude. Und dadurch, dass wir das letzte Mal wo waren und davor ich einen Wein mitgebracht habe, gehe ich davon aus, dass der Wein, der vor mir steht, von dir kommt.
Er ist von mir, er ist für dich.
Perfekt, weil von mir ist er nicht, das war jetzt da komisch gewesen sonst. Wir haben einen Rotwein
hier heute. Wir haben einen Rotwein hier heute.
Im Glas. Mhm. Das Ganze ist ein dunkles Purpurrot, hätte ich jetzt einmal gesagt. So ein bisschen...
Ein
bisschen lila.
Genau, in Rubinrot, ja. Mit so ein bisschen am Violettstich
einordnen. Genau, ein bisschen violett, ja. Mhm. Ich sehe auf jeden Fall mal nicht durch. Also das ist schon sehr, sehr dunkel in der Mitte.
Ist relativ dunkel, genau. Es ist nicht tiefschwarz, du siehst schon so ein bisschen durch. Aber er ist auch nicht super blank.
Also nur auf den Rändern sehe ich so ein bisschen durch.
Genau.
Ich werde einmal da reinrichten, mir kommt da schon einiges entgegen. Mhm.
Ja.
Ah ja, das ist wunderschön. Also ich habe halt ganz viel so... rote Früchte, Beeren da in der Nase. Sehr angenehm, sehr schön.
Ja, du wirst die direkt reinlegen.
Ich will mich reinlegen, weil es ist wieder so ein bisschen Waldbeeren-Geschichte für mich, was ich da am stärksten habe eigentlich.
Genau, also ich finde, du hast...
Ich habe so ein bisschen eine Würze da.
Du hast relativ eindeutig Brombeere, finde ich.
Brombeere, genau. Also wenn ich Waldbeer sage, meine ich wahrscheinlich meistens so Brombeer-Richtung.
Wirklich, ja, ganz genau.
Also das ist das, wo ich meistens dann einfach Waldbeer assoziiere, was halt einfach diese Brombeer-Richtung ist. Also das ist voll stark da, finde ich.
Und vielleicht kommst du noch selber dazu.
Ja.
Ich schaue mal. Aber ich habe eine Note, die ist ganz eindeutig da.
Ich finde halt, es ist insgesamt so eine Würze, so eine fast in die Pfeffer-Richtung Würze da.
Würzig ist auf jeden Fall,
das ist ordentlich da.
Was für mich ganz eindeutig da ist und auch meiner Meinung nach wirklich über Film liegt, ist eine florale Veilchennote.
Okay, lass mich dann einmal
und zwar reden. Ganz eindeutig, also richtig floral. Und ich persönlich tue mir immer leicht, was Florales zu erkennen. Aber ich finde, da kommt es da so direkt entgegen.
Das stimmt, ja.
Das heißt, wie so ein Kopf.
Es liegt so ein bisschen drüber, ja. Mhm. Ja, und ich hätte es nicht so benennen können, aber ich finde auch, dass so ein bisschen, es liegt irgendwie so ein Film drüber, gefühlt.
Genau.
Mhm. Ah, das ist geil.
Ja, und ich sage jetzt mal, wie lange der schon offen ist.
Ja.
Der ist jetzt zu Mittag geöffnet worden. Mhm. Wir sitzen jetzt am Abend da. Karaffiert ist auch schon ein Zeitl.
Ja.
Der braucht die Zeit.
Der braucht die Zeit.
Der braucht die Zeit so dringend. Also ich habe dann natürlich zu Mittag schon mal ganz kurz verkosten müssen, weil du musst ja wissenschaftliche Zwecke und so.
Klar.
Und habe mir da schon gedacht, um Himmels Willen, ich freue mich schon so drauf, wenn es Abend ist und der dann schon ein bisschen Luft gehabt hat, ein bisschen atmen haben können. Und es wird wirklich, bei dem wird es empfohlen, dass man halt wirklich karaffiert und das macht da wirklich einfach hundertprozentig Sinn. Und wenn du dann einen Schluck davon nimmst vielleicht.
Das werde ich jetzt einmal machen.
Sehr gut. Dann wirst du vielleicht auch merken, wie die Struktur ist am Gaumen, was da alles da ist am Gaumen.
Hm. Mhm. Also da ist einmal einiges an Tannin da.
Mhm.
Einiges an ordentlich Stofftannin. Also da kann wahrscheinlich auch noch eine Weile liegen.
Ganz insgesamt. Genau, wir merken, also, es ist kein altes Ding.
Nein, das ist kein altes Ding, aber das kann gerne ein altes werden, sagen wir mal so.
Ich möchte sehr gerne ein altes werden, ja. Der nächsten Flasche erfülle ich den Wunsch auch sehr gerne.
Aber. Ja, es ist schön rund, obwohl nicht opulent, sondern sehr elegant. Ja.
100%.
Also von der Nase her hätte ich mir fast mehr erwartet von der Opulenz, weil da ist schon einiges da, sondern das ist sehr, sehr elegant.
Ja. Also
diese Fruchtnoten wieder, diese Beerennoten sind wieder da. Ich habe so ein bisschen einen Preiselbeer-Touch so ein bisschen wieder drinnen.
Mhm, ja.
Also so ein bisschen durch diese Frische halt, glaube ich, auch ein bisschen schön. Und diese Würze ist halt wieder vollkommen
da. Die Würze ist da, ganz, ganz eindeutig. Ich finde, durch dieses Tannin ergibt sie für mich auch wieder so ein bisschen so Röstaromen, so Richtung so dunkle Schoki.
Ja, genau, ich wollte gerade so sagen, dass wieder im Abgang bleibt das wieder, wieder so eine dunkle Schokoladen-, zartbitter Schokoladennote bleibt da im Mund, ja. Und gleichzeitig aber trotzdem finde ich, diese Fruchtigkeit bleibt schon da. Mhm. Also das finde ich ganz, ganz angenehm, weil das heißt oft einmal, finde ich, bei Rotweinen, dass dann halt am Schluss nur mehr diese würzigen, rauchigen Noten, also diese, also im zartbitter Schokolade und so, dass das als einziges dann nur mehr präsent ist. Und das ist mir dann ein bisschen zu viel oft, weil ich nicht so der Riesenschokolade-Fan bin. Und wenn da halt nur mehr diese Zartbitterschoki im Mund da bleibt, ist nicht immer mein Favorite. So finde ich das ganz schön. Mhm. Weil du hast halt wirklich diese Fruchtigkeit, diese Beerenfruchtigkeit, die für mich immer noch das
genau, für mich wieder Tragende ganz stark die Brombeere
da. Genau. Das ist eigentlich immer noch schön da und bleibt da halt auf der Zunge haften. Das ist halt sehr angenehm.
Und ich finde, du hast im Abgang so also ein bisschen wieder diese leichte Salzigkeit, fast ein bisschen was Richtung
stimmt, ja, es ist
Eisen, also so ein bisschen
ja, in die genau, Richtung gehen. Ja, genau, du hast fast ein bisschen so dieses, nicht ganz so arg, wie es das halt beim Eisenberg-Thema gehabt hast, da hast du es noch viel stärker gemerkt, ja, aber ja. Dieses karge, salzige am Schluss.
Das Mineralische wieder am Gaumen.
Du ist schön.
Das einfach, ganz genau. Also kann ich da echt nur zustimmen. Und du hast es nun nicht erwähnt, Holz ist wunderschön integriert, man weiß natürlich, okay, der muss wahrscheinlich eine Zeit lang irgendwo gelegen sein, weil ansonsten funktioniert das Ganze nicht so genau. Schön, elegant und rund.
Aber
und
ist nicht präsent.
Nein, also es ist keine so Holzbombe. Weit
im Hintergrund. Also
ich finde auch.
Also schön eingebunden, das braucht er für diese ganze Struktur und so, ja.
Ich finde auch, dass aber es nur strukturell merkbar ist, ansonsten gar nicht. Was meiste listig ist, ne?
Das macht ja, natürlich, ja. Aber das ist, also ist wirklich sehr, sehr schön. Es macht sehr viel Spaß.
Genau, und wir haben ja wirklich eine Säure- und eine Tanninstruktur da, die am merken lässt, okay, gut, der könnte jetzt sicher noch eine Zeit lang liegen.
Und das finde ich
wunderschön halt balanciert.
Wunderschön balanciert. Und das merkt man, finde ich, relativ schnell, wenn es halt diese Tanninstruktur, die schon kräftig ist, wo du einfach merkst, da ist einiges da, plus Säure auch noch sehr kräftig, dann finde ich, tut mir selbst ich leicht zu sagen, ich glaube, den könnte man einige Jahre liegen lassen.
Ja, ganz genau. Wobei, auch da müssen wir dazu sagen, natürlich, das Tannin ist nicht grobkörnig. Also nein. Das ist fein.
Das hat
es gibt dem Ganzen ein bisschen Stoffigkeit.
Genau, natürlich. Es hat die nicht von den Socken so, wie man das macht.
Nein, da gibt es viele bergere Sachen.
Genau, wenn das wirklich noch ganz grob ist und noch gar nicht funktioniert. Also den kannst du jetzt auch schon schön trinken.
Ja, genau, das ist halt am Anfang seiner Trinkbarkeit.
Halt, genau, noch geiler ist halt in 10 Jahren wahrscheinlich. Aber funktioniert.
Ganz genau.
Also macht jetzt halt auch schon Spaß.
Ja.
Sehr schön.
Absolut, ja. Es war gar nicht so leicht, so eine Balance zu finden zwischen bringe ich was Altes mit oder bringe ich was mit, was altern kann, theoretisch.
Ja, schön.
Nein, magst du einen Tipp äußern? Es ist eh sehr sorttypisch. Also
ja, man sollte also grundsätzlich es mit Würze und mit den Beeren, das kann eigentlich nur blaufränkisch sein.
Genau.
Also das ist sehr, sehr klar, finde ich. Mit dem, wie die Würze da ist, mit diesem leichten Pfeffer, aber nicht nur Pfeffer, genau. Sondern wirklich so verschiedene Würzaromen da. Diese Beerigkeit, gerade das Braunbeere, ja, geht nicht anders.
Plus Säure, Tannin, das hast du halt in Österreich relativ wenig anders.
Geht sich schwer aus, ja.
Ganz genau. Und das ist halt so ein Sortenvertreter, wo ich wieder sage.
Ja,
dafür trinke ich sehr gerne Blaufränkisch.
Ja, das ist halt einfach eine geile Sorte.
Das muss man halt schon einfach sagen. Wir sprechen heute eh darüber. Also die Sorte stimmt natürlich hundertprozentig.
Wundervoll.
Ich erzähle dir gleich mal, wo wir heute unterwegs sind. Und vielleicht vorher noch ganz kurz. Bitte?
Burgenland, Blaufränkisch. Ja. Geht nicht anders.
Ne? Also es wird nicht recht wie anders gehen.
Das wird schwer sein, ja.
Ich glaube nicht, dass man sowas einfach irgendwo anders finden kann in Österreich. Ich tue mir hart da jetzt irgendwie. Vor allem Blaufränkisch.
Blaufränkisch ist ganz schwer. Also ganz, ganz selten, dass man es überhaupt woanders findet per se.
Genau.
Aber dass das halt dann auch noch geil ist.
So wie das.
Fällt mir jetzt auch spontan auch nichts ein. Ne? Genau.
Ich habe natürlich überlegt, wir haben jetzt die Woche vor Weihnachten, wenn dieser Podcast online geht.
So ist es.
Und was für einen Weihnachtswein ich da im Prinzip mitnehmen kann. Habe die Chance genutzt, ein bisschen auf den Tisch zu hauen möglicherweise.
Perfekt, ja. Es ist ein schöner Weihnachtswein, das muss man schon mal sagen. Also das passt
jetzt. Es ist super. Ein Wein, der mit Sicherheit auch gut zu essen ist. Wenn man das Glück hat, von dem vielleicht ältere Jahrgänge zu besitzen, dann ist das natürlich nur mal viel spannender. Aber auch schon dieser Jahrgang 2017 im Übrigen. Also auch gar ganz junger mehr, sondern 2017.
Ja, aber trotzdem Für Blaufränkische noch immer.
Ja, ganz alt, genau. Also das ist jetzt gerade am Anfang seiner Trinkbarkeit. Manche würden das Kindsmord nennen. Ich finde da jetzt nicht mehr. Ich finde, der funktioniert ja jetzt schon.
Aber ich finde ja, es macht jetzt schon Spaß, ja. Aber natürlich hast du immer im Hinterkopf so, ach, das in 10 Jahren möchte ich gerne haben, so quasi. Ja.
Deswegen muss man sich mehrere Flaschen in den Keller legen.
Ja, das ganz tut man einfach. So. Das kann man richtig.
Genau, also ich habe mir wirklich einen Wein ausgesucht, der wunderbar zu essen funktionieren kann. Wenn man möchte. Ich finde, der funktioniert auch alleine sehr, sehr gut. Aber gerade Blaufränkisch mit der Struktur, mit der Säure, mit dem Tannin, das doch einfach ein bisschen Widerstand halten kann gegen alles Mögliche und die Säure, die so ein bisschen durch Fett schneiden kann. So funktioniert er einfach sehr, sehr gut zu allem, was irgendwie dunkles Fleisch ist. Also, wenn du jetzt ein Steak machst, wenn du jetzt einen Braten machst. All das im Prinzip funktioniert da wunderbar. Damit, ich meine, wir essen zwei Nacht im Raclette und ich überlege, ob ich mir nicht so etwas Ähnliches einfach mitnehmen soll. Einfach, weil wir auch dunkles Fleisch dabei haben. Und eh am liebsten das ist, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, also ein schöner Weihnachtswein.
Ja, wunderbar. Wer ist es?
Ich spanne dich da die ganze Zeit schon die Folter, gell? Wir sind Nona im Burgenland beim Weingut Moritz, beim Roland Fehlich.
Ja, gut. wer ein Kandidat gewesen, den ich da jetzt einmal rausgehört hätte?
Macht absolut Sinn. Roland Fehlich ist halt so ein bisschen einer der Namen für Blaufränkisch in Österreich. Gerade wenn man diese Stilistik mag, die elegante, die nicht opulente, die nicht wuchtige, die meiner Meinung nach schöne Stilistik, das Blaufränkisch.
Sehr schöne.
Im Glas haben wir einen Blaufränkisch Lutzmundsburg Alte Reben 2017.
Fein.
Wieso genau mit denen im Glas, haben wir jetzt wieder dann nachher noch im Detail, also wieso genau ich den ausgesucht habe. Aber ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal was etwas Wilderes in die Richtung. Und ja, wie schon gesagt, der Roland Fehlich steht mittlerweile halt für den hochwertigen österreichischen Blaufränkisch wie ganz wenige andere, auch international, ganz, ganz wichtig, auch international. Dass der in Österreich so anerkannt ist, wie er anerkannt ist, war allerdings weit nicht immer so.
Ja, das kann man
erzählt jetzt die Story dazu. Ja. Angefangen hat das Ganze 2001. Der Roland Fehlich hat sich damals vom Familienweingut gelöst, um einen eigenen Weg zu gehen. Wieder so eine klassische Story. Als Side-Note erzählt er noch ein bisschen was über das Familienweingut vorher, weil man muss ja dazu sagen, der Roland Fehlich hat sich zu diesem Zeitpunkt, zu 2001, schon einiges an österreichischer Bekanntheit verschaffen und auch international, weil er mit seinem Bruder gemeinsam am elterlichen Weingut den Chardonnay Tiglat gemacht hat. Da sagt er mit Sicherheit natürlich auch was. Der war auch sehr, sehr erfolgreich, auch international relativ erfolgreich und hat damals also ein bisschen die österreichische Weinwelt aufgerüttelt und hat ein bisschen gezeigt, was man alles machen kann und was alles möglich ist, auch mit Chardonnay in Österreich. Und ganz kurz Exkurs zur Backstory unter Anführungszeichen vom Roland Fehlich. Das Familienweingut Fehlich liegt in Apledon im Seewinkel. Die Eltern vom Roland Fehlich haben das nebenbei betrieben, also wirklich so als Hobbyweingut eher als irgendwas anderes. Und die Fehlich-Geschwister haben im Weingarten mithelfen müssen, wie es Kinder waren. Teenager waren. Und der Roland Fehlich hat erzählt, dass er damals als 15-, 16-Jähriger das absolut gehasst hat. Er hat das überhaupt nicht mögen. Alle anderen Schulkollegen haben einfach Gäckchen im Sommer schwimmen, irgendwo hin, Garde haben und er hat im Weingarten müssen. War nicht cool. Hat ihm überhaupt nicht taugt, so wie das war. Und er hat dann eine Zeit lang einfach gesagt, so nein, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Und ist zwischendurch einmal Croupier im Casino geworden.
Wirklich?
Ja, ganz genau. Okay. Das war meine Reaktion. Wirklich? Das hat allerdings nicht lang gehalten. Das hat er dann doch wieder zurück zum Wein gezogen. Am Anfang eben zurück ins elterliche Weingut, wo er und sein Bruder gesagt haben, so, wenn wir was machen wollen, dann müssen wir das schon jetzt machen und dann starten wir alles los. Und er sagt da, es ist sicher dieses Aufwachsen mit Wein und dieses Aufwachsen mit Akulinarik. Also seine Mama war eine Zeit lang in Paris. Hat da einiges so an kulinarischem Wissen und auch an der Liebe zum Kochen mitgenommen und hat daheim immer ganz viel gekocht und sehr gerne gekocht und da hat er sehr, sehr gut gekocht. Er ist halt aufgewachsen in diesem Konglomerat aus guten Wein und Kulinarik und das Ganze zu schätzen und so ganz losgekommen ist er davon nie und er hat schon gesagt, diese Prägung, die war eigentlich immer da und er fühlt sich da einfach auch wohl in diesem Ganzen, trotz allem. Auch wenn er es mit 15, 16 vielleicht nicht geglaubt hat, dass es so super ist, aber
das ist ja echt, dass man so
ja, das ist so der Klassiker.
Biografien, ja. Spannend.
Genau, und mit seinem Bruder gemeinsam, das war in den späten 80er, hat er dann gemeinsam den Chardonnay Tiglat produziert. Und so ein bisschen inspiriert von Burgunderweinen war das damals. Und generell die Burgund, die inspiriert den Roland Fehlich ganz, ganz stark. Viel mehr als das Bordeaux zum Beispiel dort. Und das Bordeaux war in Österreich ein Fashion. So um die Zeit, um diese ganzen sehr schweren Bordeaux-Brummer mit halt 14-15% Alkohol und neues Holz und nur mehr neues Holz obendrauf, wenn es irgendwie geht. Und das hat er irgendwie nie so cool gefunden. Er hat immer gesagt, nein, die Burgund, diese Eleganz, aber auch diesen Boden, den du durchspürst durch alles, das hat er so viel besser gefunden als das andere. Und diese Stilistik ist ihm einfach viel mehr gelegen. Und das ist im Prinzip bis heute so. Ja, so. Nice. Ja. Ich freue mich auch recht drüber. Und er hat dann aber trotzdem gesagt, so, nein, ich muss schon einmal meine eigene Sache machen da. Und hat sich dann nach dieser Rückkehr und die paar Jahre im Familienweingut gemeinsam mit seinem Bruder dafür entschieden, dass er sich mit einer ganz anderen Rebsorte beschäftigen möchte und das auch wirklich in einem eigenen Projekt machen will. Ganz, ganz neu, nicht auf irgendwelchen Rebflächen vom Seewinkel, und zwar mit dem Blaufränkisch, den wir da hier im Glas haben. Und um diese Bedeutungskraft von dieser Entscheidung zu verstehen, dass er jetzt sagt, er geht weg von dem sehr erfolgreichen Chardonnay-Tiglat, dafür müssen wir zurückgehen in die 90er, frühen 2000er, wo der Blaufränkisch echt nicht so eine gehypte Rebsorte war. Ganz im Gegenteil. Du hast da halt wirklich gehabt, und das haben wir eh schon ein paar Mal besprochen, aber vielleicht hat nicht jeder unsere Folgen gehört und vielleicht kennt nicht jeder so ein bisschen diese Backstory. Damals haben wir ganz groß diese Prägung der internationalen Rotweine gehabt und der internationalen Rebsorten auch vor allem. Diesen sehr opulenten, sehr wuchtigen Neuholz und ganz fruchtgeprägten Weinstil. Und der ist eben auch so ein bisschen auf den Blaufränkisch umgemünzt worden, aber es ist nie wirklich, also bis auf wenige Ausnahmen, sagt der Roland Felich, versucht worden, aus dem Blaufränkisch einen Top-Wein auszuholen. Sondern halt einfach im Prinzip so ein bisschen eine Kopie, ja, ähnlich genug, die Leute bringen es eh, die freuen sich eh, wenn halt Holz über Vanille über Würze ist. Und das war halt überhaupt nicht seine Sache. Und die Rebsorten waren halt damals auch echt nicht im Top-Sortiment vertreten. Und
kann man sich gar nicht vorstellen.
Nein, überhaupt nicht. Also, bei uns ist jetzt diese Rebsorte.
Natürlich kenne ich die Geschichte jetzt auch schon öfters, aber jetzt stöperst du ja dauernd wieder drüber, weil das halt einfach wirklich so prägend ist.
Es ist super prägend für die Zeit, ja.
Aber ich finde, man kann es überhaupt nicht vorstellen, wenn du heute schaust, was halt so im Top-Sortiment die Sachen sind, die da wirklich relevant sind, dann ist der Blaufränkisch halt ein Riesenplayer.
Absolut.
Und dann denkst du, shit, das war damals einfach nicht.
Gar nicht.
Und das ist halt nicht lang her, ne? Das sind 30, 35 Jahre, wo das einfach...
20.
Ja, ja.
Das ist stimmt, das Orgel an der Sache.
20 Jahre, ja.
20 Jahre ist das her. Und ja, also wie schon gesagt, ich stolper da immer wieder drüber und denke mir, was? Wie kann das gewesen sein damals? Aber gut, das ist halt einfach vor unserer Weintrinkezeit gewesen. Das
heißt, ja,
das
nicht klar.
Können wir immer nur im Nachhinein anschauen und uns denken, hä, how? Aber wahrscheinlich war es damals einfach ganz normal, ne? Ja, der Blaufränkisch, da macht halt auch so ein paar Wunderverschnitte draus und die Sache hat sich erledigt und passt und geht schon. Und der Roland Felich wollte halt wirklich einfach wissen, was die Rebsorten kann, wenn es nicht konstant technologisch verzerrt wird zu irgendwas, was überhaupt nicht ist. Und wollte halt wissen, kann die wirklich so einen richtigen Spitzenwein hervorbringen, wie ich mir das vorstelle. Wenn man den unter besten Bedingungen vergärt, wenn man dem Zeit lässt, sie zu entwickeln, ganz ohne großartige Eingriffe. Und man wissen es ja, heute gehört das Low Intervention, Winemaking, bei vielen Winzern, vor allem vielen Winzern, die wir im Podcast haben oder die wir cool finden, eher zum Standard als zur Ausnahme. Und damals war es halt einfach ganz sicher nicht so.
Na klar.
Und unter den besten Bedingungen hat der Roland Felich aber damals genau das verstanden. Spontan vergären, viel Zeit im Keller, offene Maischevergärung, Ausbau, im großen Holz keine Schönungen, keine Verfremdungen, keine Filtration oder ganz vorsichtige Filtration. Also auch wieder einfach ein Vorreiter in dem Gebiet.
Und das ist einfach 2001.
Das ist 2001, ja, ganz genau. Das ist natürlich schon wieder
so spannend.
Und er ist ja wirklich darum gegangen, nicht, dass er jetzt wieder irgendeinen anderen Stil kopiert, sondern dass er halt wirklich aus dem Blaufränkisch außerhalb, was so diese Sortentypizität ist im Burgenland. Also der wollte wirklich einen burgenländischen Wein machen, nicht einen, was weiß ich, einen Bordeaux-Fake oder sowas in der Richtung. Der wollte einfach sagen, okay, passt, mir geht es darum, dass ich Land und Boden und die Rebsorte spürbar mache und nicht irgendwie verschleiert. Kurz gesagt, er wollte einfach ein Original schaffen, das damals einfach in dieser Form ganz wenig gegeben hat. Also er nennt schon ein paar, zum Beispiel der Uwe Schiefer, ein paar so Winzer, die halt damals auch schon was ganz Spannendes gemacht haben, wo er sich auch gedacht hat, das ist genau die Richtung. Genau so und nicht anders kann ich mir einen Blaufränkisch vorstellen.
Naja, also und das ist ja immer so, man stellt sich das dann, glaube ich, immer so ein bisschen romantisch vor, dass dann immer nur einer da war und der hat die große Idee. Da gibt es eh immer so ein paar, aber man muss halt im Verhältnis sehen, na, wie viele Leute haben was gemacht. Ne? Und wenn es da drei Namen gibt, die genau in die Richtung gehen, dann ist es ja immer noch nichts.
Ja, es ist einfach verschwindend gering und ist teilweise halt auch belächelt worden oder ist halt einfach nicht gekauft worden in Österreich. Ne? Hat jeder in Österreich gesagt, das braucht man nicht, so ein dünnes Wasserl. Und wie schon erwähnt, ist dieser Boden rund um Appleton nicht unbedingt optimal gewesen für ihn, weil er halt wirklich Blaufränkisch machen wollte, so wie er das Gefühl hat, dass Blaufränkisch optimal ist. Und der meint es auch wirklich ernst, wenn er was optimieren will. Der sucht so lange, bis er es geschafft hat, bis er genau das gefunden hat, was er haben will. Und nur so und nicht anders. Und ja, der Boden rund ums Familienweingut war halt nicht optimal für Ermann Rotwein und grundsätzlich für den Blaufränkisch gar nicht. Und deswegen ist er auf die Suche gegangen nach Rebflächen, nach Trauben für sein Projekt. Und das hat man natürlich ins Mittelburgenland geführt, und zwar rund um Ödenburg, um die alte Rotweinhauptstadt der Region, damals, wie es noch gemeinsam mit Ungarn war. Und du hörst da raus, wir haben wieder eine ähnliche Sache, wie wir schon beim Stefan Belanschitz von Kolfork gehabt haben. Der Roland Felich hat sich auch ganz, ganz stark mit der Geschichte des Burgenlands beschäftigt. Ganz, ganz, ganz stark. Und dem ist es auch sehr wichtig, diese geschichtlichen Komponenten drinnen zu haben. Die zwei Orte, an denen er das Moritz-Projekt gestartet hat, sind einerseits Lutzmannsburg und Neckenmarkt, das wir ja schon von Folge 10 von Kolfork kennen. Genau. Die zwei Orte sind nur ca. 10 Kilometer entfernt. Lutzmannsburg liegt ganz an der ungarischen Grenze, an Neckenmarkt kennen wir eh schon ein bisschen. Und insbesondere Lutzmannsburg hat damals tatsächlich überhaupt niemand am Schirm gehabt. Das hat den Roland Felich natürlich nicht aufgefallen, sich genau dort nach Rebflächen und nach Traubenmaterial für das Projekt Moritz umzuschauen. Es hat eine Zeit gedauert, bis er tatsächlich Flächen gefunden hat, die für ihn optimal waren. Und ganz, ganz wichtig war neben einem sehr, sehr spannenden Boden auch möglichst alte Rebstöcke. Also er wollte nicht mit neuen Rebmaterial arbeiten, sondern okay. Er wollte möglichst alte Rebstöcke haben, die ja wirklich schon im Ertrag verringert sind, automatisch, aufgrund von dem Alter. Und Lutzmannsburg hat er so beschrieben, das ist ein kleines Dorf, du hast einen Fluss, du hast einen Hügel und auf dem Hügel musst du rauf und dann hast du ein vulkanisches Hochplateau. Mit ca. 200 Hektar Wein, gar nicht so viel, und 85% davon blaufränkisch. Und das ist einfach so einer der Orte, ich habe es nicht wissenschaftlich überprüfen lassen, aber es ist einer der Orte, wo er sagt, dass die ältesten noch lebenden blaufränkisch Reben zu finden sind. Okay. Und die Reben sind auch wirklich alt, zwischen 45 Jahren bis zu 100. Also richtig alt, ganz genau. Und er hat gesagt, ja, so alte Sachen findest du halt im Normalfall eher weniger. Und das sind eigentlich so, bis jetzt hat er keine älteren Sachen gesehen irgendwo.
Das heißt, da ist quasi der Blaufränkisch einfach Stempel im Garten. Woanders halt was Neues ausgepflanzt worden ist und so, ist das da halt einfach gar nicht passiert, weil die Flächen quasi zu irrelevant gefühlt worden
sind. Ja, es hilft natürlich, dass Lutzmannsburg ein bisschen abseits liegt von diesen klassischen Weinhauptstädten, das du im Mittelburgenland hast. Und so ein bisschen an der Grenze zu Ungarn, relativ knapp dran auch schon. Ja, und einfach ein kleines Dorf ist. Und in Neckenmarkt hat er eben auch ein paar Sachen gefunden, die spannend für ihn waren. Aber ich habe mir jetzt eben auch den Lutzmannsburg 2017 ausgesucht, weil das eben der Ort ist, wo alles angefangen hat.
Für das Projekt passt natürlich Moritz. Perfekt zur
Geschichte. Ja, ich bin immer wieder zum Anfang von allem gegangen. Das mag ich recht. Ich finde dieses Geschichtsinteresse vom Roland Felich so cool. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ich gehe in seine Geschichte zurück.
Das ist gut.
Und grundsätzlich ist mir aber sehr, sehr schwer gefallen, mich zu entscheiden für einen Wein vom Weingut Moritz.
Da gibt's einfach ein paar Sachen.
Ja, einfach weil es so viele coole Sachen gibt. Und ich bin eben letztlich wieder am Anfang gelandet. Kurz zum Wein, bevor wir vielleicht die Story fortsetzen. Ja. Die Rebstöcke stehen in 6 verschiedenen Parzellen. Es sind alles alte Reben, wie der Name schon sagt auch. Die Trauben werden tatsächlich pro Parzelle geerntet, vergoren und dann zumindest 8 Monate im 500 Liter Fass ausgebaut. Und danach erst kommt der erste Rohverschnitt. Das heißt, er schaut sich die ganz genau an, die Einzelparzellen, und dann ist verschneidet das erste Mal. Und dann kommen es nochmal mindestens weitere 12 Monate im Ausbau, auch wieder im 500 Liter Fass, nichts neues Holz. Und alles großes Holzfass, nichts Barrique. Also wie wir vorher schon besprochen haben. Und ja, meiste Standzeit ist relativ Standard. Das sind so 20 bis 22 Tage. Ja. Offen, spontan vergärt, im offenen Holzbottich und offenen Holzgärstehen dann. Also so richtig ursprünglich im Prinzip. Und wie schon vorher erwähnt, keine Schönung, keine Filtration. Also einfach ein sehr natürlich entstandenes Ding, das Ganze. Ja, also das war das erste Jahr. Da hat es wirklich nur Lutzmannsburg alte Reben gegeben. Und erst im zweiten Jahr ist dann Neckenmarkt dazugekommen. Also da waren Trauben von Neckenmarkt dabei, genau.
Und das heißt, erstes Jahr ist quasi
2001 war das, ganz genau. Okay. 2001 war nur Lutzmannsburg und Neckenmark ist dann 2002 dazugekommen. Und er ist auch so ein bisschen drum gegangen, dass er wirklich, also es war dieser Terroir-Gedanke. Also sich wirklich anschaut, was habe ich für einen Boden in Neckenmark, dass da super spannende Böden gibt, das haben wir eh schon alles in Folge 10 einmal ganz, ganz detailliert besprochen, was es da für spannende Geschichten gibt. Also eben auch mit diesem Muschelkalk, mit Schiefer und allen möglichen coolen
die
Sachen.
Vulkanspaß.
Ganz genau, auch wieder Vulkanboden eben. Und die Rebflächen in Neckenmark liegen eben ein bisschen anders, ein bisschen steiler. Ödenburger Gebirge haben wir da die Aussage. Läufer, wie wir schon besprochen haben, und ein bisschen höher, das ist ein bisschen kühlere Fallwinde auch. Und er ist wirklich darum gegangen, dass er sich diese zwei verschiedenen Orte, die nur 10 Kilometer auseinander sind, komplett auszuarbeiten bei den Weinen. Und wie das 2002 funktioniert hat, hat er sich schon gedacht, okay, passt. Terroir-Gedanke ist echt, es funktioniert, ich kann das wirklich machen. Das war wirklich eine Bestätigung für ihn. Dass er wirklich gesehen hat, ja, also er zählt keinen Blödsinn mehr oder weniger. Ja. Ich meine, das war ihm schon klar, ne, dass das schon eine coole Sache ist,
die er macht. Wenn du die Bestätigung hast, dann ist es halt auch leichter, darauf zu vertrauen, dass das funktioniert.
Genau. Aber
du hast halt trotzdem noch eine Unbekannte, nämlich, ist das wirklich so? Wenn ich es selber nicht gemacht habe, dann war es das halt quasi nur aus vielen Erzählungen, Verkostungen und sonst was. Aber wenn du es selber machst und die zwei Sachen nebeneinander hinstellst und merkst, oha, dann ist das schon leibend, glaube ich.
Ja, genau. Also dann 2003 die ersten Weine eben aus Lotzmannsburg abgefüllt hat, sind die österreichischen Kritiker dem ersten Jahrgang vom Weingut Moritz relativ kühl begegnet, muss man dazu sagen. Es war halt so Kritiken aller relativ dünn, sehr, sehr schlank. Wenig Alkohol, relativ wenig neues Holz, definitiv kein neuer Superburgenländer. Also so diese ganzen Klassiker. Ja, weil der Superburgenländer, der Superburgenländer war halt laut einer einfach neues Holz, am besten 200% neues Holz.
Ja.
Haben wir es einfach in ein neues Holz rein und dann ein Jahr später nur mehr ein Jahr in ein neues Holz.
Super, super.
Und am besten 15% Alkohol, because why not?
Genau, sonst spürst du nichts.
Sonst ist es nicht super. Ja, also das Projekt Moritz ist damals dann in Österreich als nicht interessant befunden worden. Ne? Also du probiert halt wer was.
Ja, passt. Ist
probiert.
Haben wir gesehen.
Haben wir gesehen, ganz genau. Erledigt. Zum Glück hat der Roland Fehlich aber damals schon internationale Kontakte gehabt. Eben auch unter anderem, weil er mit dem Tigliat so einen Erfolg gehabt hat, also mit dem Chardonnay damals.
Ja.
Und international ist der Wein auch schon in den ersten Jahrgängen ganz anders aufgenommen worden von Leuten, die wirklich gewusst haben, ah, okay, passt. Das ist gesucht, das wollen Leute. Vielleicht nicht in Österreich, aber woanders definitiv. Mhm. Der Roland Fehlich sagt dazu, dass 2001 jetzt kein großes Jahr war, also einfach kein großes Weinbaujahr für den Blaufränkisch generell. Und er hat ein bisschen mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Und er hat auch damals einfach die Traubenmaterial zugekauft in den ersten Jahren. Also wirklich nur Traubenmaterial zugekauft, wo er gewusst hat, okay, passt, das ist das optimale Traubenmaterial, das kommt von optimalen Flächen, das ist optimal so bearbeitet, wie ich das gerne haben mag. Und mit dem mache ich jetzt Weine. Und er hat einfach nur nicht alles an Material, also an Gerätschaften gehabt, das er tatsächlich haben wollte. Also die offenen Holzgerstände waren zum Beispiel noch nicht da und so weiter.
Ah, okay. Spannend.
Aber der Wein, also er hat gesagt, der Wein hat auch damals für ihn schon wirklich einige Anzeichen gezeigt, die wirklich bestärkend waren. Wo sie gedacht hat, es ist nicht alles schief gegangen. Alles ist okay, das passt schon so, aber das ich kann arbeiten schon damit, ganz genau. Und 2002 hat er gesagt, war für ihn dann auch wirklich grandios. Also das war ein optimales Blaufränkisch-Jahr, das hat schon mal geholfen. Zusätzlich hat er sich inzwischen so ein bisschen die Dinge besorgt gehabt, die ihm im letzten Jahr noch ein bisschen angegangen sind, zum Beispiel die Holzbottiche für die offene Maischevergärung. Und das Jahr 2002 ist halt in Österreich von Kritikern auch halt passabel aufgenommen worden, aber auch nichts weiter. Aber er hat dann gewusst, so passt. Coole Sache. Okay, passt, damit kann man wirklich was tun. Und er sagte da, ohne Skandinavien war es wirklich schwierig geworden. Also gerade die Spitzengastronomie
also in
Skandinavien.
Ja,
die haben das gefressen. Die wollten das unbedingt haben. Und danach ist dann die USA gekommen, davor New UK, also so ein bisschen dieser Weg raus in die große weite Welt, unter Anführungszeichen. Und dort hat man, also in Skandinavien hat man wirklich die Weine damals schon so wollen. Also wirklich dieses sehr elegante, dieses mineralische, wo du wirklich am Gaumen das spürst, dieses nicht komplett voluminöse, sondern das hat einfach viel besser zu dem Essen auch passt und ja, ist einfach damals gefeiert worden in der Spitzengastro in Skandinavien. Und das hat mir wirklich geholfen.
Gut so.
In Österreich hat man wirklich nicht geglaubt, dass es lagerfähige Blaufränkisch ohne ordentlichen Körper gibt. Also die haben geglaubt, ein lagerfähiger Blaufränkisch muss unbedingt viel Alkohol haben, ganz, ganz, ganz viel Körper, super, super voluminös sein, weil ansonsten funktioniert das nicht. Und das ist dann relativ schnell widerlegt worden, zum Glück.
Ja.
Und ja, England und die USA sind dann relativ schnell wichtige Märkte für ihn geworden und Österreich spielt bis heute eigentlich keine große Rolle. Also mittlerweile kriegst du die Weine vom Roland Fehlich wirklich in Österreich.
Wendkow und so. Ne?
Naja, ganz genau. Aber es ist halt trotzdem einfach, es ist nicht der wichtigste
für
Markt für ihn.
Ein kleiner Markt,
ja, ganz genau.
Spannend.
Und das Gute ist halt, dass mittlerweile zumindest man auch in Österreich gecheckt hat, dass das geil ist.
Ja.
Das ist schon wichtig, meiner Meinung nach.
Das ist sehr wichtig, ja. Es hat Zeit geworden.
Ne? Ja, also. Es ist schon ein bisschen Zeit geworden. Ich habe dir vorher schon erzählt, dass 100% der Trauben am Anfang für sein Projekt zukauft worden sind. Mittlerweile stammen gut 90% aus dem eigenen Weinbau, vom Weingut Moritz. Und er sagt dazu, das Projekt Moritz unter Anführungszeichen ist mittlerweile ein richtiges Weingut geworden. Mhm. Also jetzt hat es im Prinzip alles, was so ein klassisches Weingut braucht. Also es gibt wirklich einen Ort, wo das Ganze gemacht wird und du hast da wirklich die Flächen, die er selber bewirtschaftet. Und am Anfang war das eben wirklich eine ganz andere Form vom Projekt. Und ich finde es auch spannend, dass er das einfach so angerissen hat damals. Mhm. Dass er gesagt hat, so, ich weiß ganz genau, was ich für einen Wein machen will und ich weiß, was ich für Traubenmaterial haben will und ich weiß, wie ich das tun will. Und dann hat sich das Ganze einfach sehr organisch entwickelt. Super, super, super spannend.
Ja, ist cool.
Die Flächen bewirtschaftet er aus Überzeugung, biologisch. Mhm. Er hat sehr, sehr lange kein Interesse gehabt an irgendeiner Zertifizierung. Scheiß drauf. Ist eh klar, dass ich das so mache, wie ich es mache, weil das ist das Einzige, was Sinn macht. Also wieso sollte ich das tun? Er hat gesagt, mittlerweile haben die Kinder überzeugt, dass es vielleicht nicht so schlecht ist. Ah. Und jetzt ist er im Zertifizierungsprozess. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon fertig ist. Ich glaube, er ist noch im Zertifizierungsprozess.
Ja, okay.
Aber ja, er hat wirklich gesagt, ist eh klar, dass das so funktioniert und nicht anders.
Ja, genau. Aber es ist halt zukunftstechnisch sicher nicht schlecht, weil sonst, ja, bevor dann irgendwie Fülle zertifiziert sind rundum und du bist es nicht und hast eh immer gewusst, hast eh immer so gemacht, aber hast halt einfach gesagt, das brauche ich nicht. Ist vielleicht nicht schlecht, das einfach einmal zu machen, weil es kostet ein bisschen Kohle, ist schon klar, aber
ja.
Aufwand wird schon wert sein schlussendlich.
Weißt? Ganz genau, das hat er sich wahrscheinlich am Schluss dann auch gedacht.
Ja.
Gut, machen wir es halt, wenn die Kids das sagen. Okay. Ja, und in den letzten 20 Jahren, mittlerweile ist das Projekt Moritz, also das Weingut Moritz, ja schon 20 Jahre alt, ist es natürlich seinem Grundgedanken durchaus treu geblieben. Und zwar Weine zu machen, die ganz klar und präzise ihre Herkunft widerspiegeln, ohne den ganzen Schnickschnack und die ganzen Schönungen, ohne das ganze super fette Holz und so weiter und so fort. Und der Roland Felich hat den Ansatz, also dieses wirklich herkunftstypische, mittlerweile auch auf andere Rebsorten übertragen. Und ein paar weitere Projekte gestartet. Ich glaube, stillsitzen ist schwierig.
Ja, klingt so.
Und das finde ich auch sehr gut, weil es sind so viele coole Sachen dabei rausgekommen. Dazu gehört unter anderem auch das Moritz Hidden Treasures Projekt. Okay. Kennst du das?
Ja, kenn ich.
Oh, okay. Vielleicht machen wir noch eine weitere Folge draus. Mal schauen.
Sehr gut.
Jetzt wird ein ganz kleines bisschen drüber und dann können wir eventuell noch mal eine eigene Folge über dieses Projekt machen. Weil es ist ja fast ein eigenes Weingut. Also, es ist nicht ein eigenes Weingut, aber es ist ein eigenes Projekt. Also, vielleicht geht da noch was.
Ja.
Initiiert hat er die Kooperation mit verschiedenen Winzern, weil er gern ursprünglich Rebflächen im ungarischen Somlo gekauft hat. Die ungarischen Gesetze machen das aber sehr, sehr schwierig für Nicht-Ungarn, also für Nicht-Staatsbürger, dass man Rebflächen kauft, bis zu unmöglich tatsächlich. Also, er hat gesagt, er hat einfach die nicht kaufen können, die er haben wollte. Das war unmöglich, als er es nicht kriegt. Und so, dass ich dachte, naja, ich will eigentlich schon einen Wein machen. Also suche ich mir wieder Partnerwinzer und mache mit denen gemeinsam was. Und das hat er wirklich durchgezogen und hat die Weine mit denen gemeinsam umgesetzt, die er dann einfach gerne selber gemacht hätte. Und ein ganz starker Vertreter bei all diesen Weinen ist ganz klassisch der Formint. Also wir sind wieder bei der Geschichte des Burgenlands. Er hat da ein paar sehr, sehr coole Weine gemacht. Der Formint ist halt auch diese klassische Rebsorte, die sehr länderübergreifend ist, die Österreich ganz, ganz stark mit Ungarn verbindet und mit dieser Geschichte. Und er sagt im Prinzip, dass der Blaufränkisch und der Formint so ein bisschen Äquivalente sind und ja, der Formint ist im Prinzip so ein bisschen diese, die weiße oder der Weißwein.
Die weiße Geile.
Die weiße. Was?
Wenn der Blaufränkisch die rote Geilheit ist, ist der Formint die weiße Geilheit.
I see, okay, passt.
Verstehe ich. Also
er sagt im Prinzip, das ist so ein bisschen das Weißwein-Äquivalent davon.
Ja, eben. Stimme ich zu. Finde ich auch beides extrem geil. Also ja.
Ja, voll. Er sagt auch, das ist halt so, auch so ein bisschen ein Grenzwein im Prinzip. Der sagt, dass es einfach keine Grenze gibt für einen Wein. Ist einfach so. Und der die Herkunft sehr, sehr gut ausdrücken kann. Und mittlerweile ist er mit dem Projekt Hidden Treasures in Somlo, in Türkei, am Balaton und auch wieder in Österreich zurück.
Oh.
Mhm. Also du hörst eh aus, wir haben da ein paar schöne ungarische Anbauregionen. Und in Österreich macht er zum Beispiel auch was mit dem Stefan Welanschitz von Kolfok.
Ui. Na gut, das müssen wir wahrscheinlich wirklich, dem müssen wir fast eine eigene Folge widmen.
Weil ich denke ja. Ich habe da durchaus schon ein paar Ideen.
Es war leid. Also, ja, geil.
Aber es sind auch alle, also all diese, es sind nicht nur reinsortige Formints, die es gibt, sondern er hat teilweise auch Cuvées mit anderen autochtonen oder mit anderen ungarischen Rebsorten, die wir halt überhaupt nicht kennen.
Ah, spannend.
Sehr, sehr cool. Ja. Die Namen unaussprechlich.
Natürlich. Nein, das bei der Folge, wenn du die Folge machst, habe ich das Problem nicht kennen.
Bis zu der Folge übe ich noch.
Ja, genau.
Aber ja, so schließt sich natürlich der Kreis zu unserer Folge 10. Und neben diesem super coolen Hidden Treasures Projekt gibt es auch mittlerweile vom Weingut Moritz selber, aber andere Weine neben diesem Hidden Treasures Projekt. Zum Beispiel gibt es, und da habe ich mir auch schon lange überlegt, ob ich nicht vielleicht die einmal bringen soll, die Hausmarke Weiß, ein Weißwein-Cuvée, der halt einfach super, super cool ist. Und ich meine, wenn alle Hausmarken so schmecken, dann sagst du, das wäre eine bessere Welt. Aber ja, die Hausmarke Weiß ist immer ein absoluter Wahnsinn. Also auch eine große Empfehlung. Ja, Michi, damit schließt sich der Kreis. Wir sind am Ende unserer Story angelangt. Mittlerweile kennt man natürlich den Roland Fehlich in Österreich erheblich besser, als man damals 2001 gekannt hat. Und seine Blaufränkisch sind natürlich mittlerweile top bewertet, auch international unter den Top-Weinen teilweise, unter den Top-Rotweinen drinnen. Und im österreichischen Bereich ist der Blaufränkisch zum Glück auch da angelangt, wo er hingehört, und zwar ganz oben.
Gott sei Dank, ja. Weil das ist halt auch einfach wirklich geil.
Ja.
Also, und wie gesagt, ich möchte es wirklich in 10 Jahren nochmal trinken. Also ich hoffe, wir können dann quasi eine Folge nochmal machen, weil ich glaube, in 10 Jahren können wir wieder ein Weingut wiederholen, quasi ist in Ordnung.
Ja, ich hoffe.
Und dann selbst einen Wein wiederholen, quasi, weil dann 2027 den dann rausholen oder so.
Das war schon gut. Das
reichert wahrscheinlich schon, brauchen wir nicht einmal 10 Jahre warten. Ne?
Können wir machen.
Sehr geil. Nein, also ganz, ganz großartig, das ist eher ein Weingut, das vorhin hat müssen, also ein bisschen. Ne? Also
ja. Sind wir nicht noch vorbeikommen?
Haben wir gewusst, auch, dass das von uns beiden auf den Listen steht jeweils?
Also,
yes. Das war klar. Geht auch nicht anders, geht wirklich nicht anders. Soll ich das noch schnell bewerten? Hm?
Du kannst bewerten und ich kann dann erzählen, wo man das denn bekommen möchte.
Sehr gut. Also ich bewerte es mit heute
genau.
9,3.
Genau,
weil das
sowas
ist heute schon wirklich geil.
Ja.
Ich bewerte es aber in 10 Jahren, glaube ich, dann mit einer 9,9 oder so. Ne?
Ich denke mal, genauso wird es passieren.
Da kratzt es sehr an der 10, hätte ich gesagt.
Ich sehe das ganz, ganz ähnlich für du. Für mich ist es auch irgendwas zwischen einer 9,4 und einer 9,5 jetzt. Und ich denke mal, das handelt sich einfach nur auf.
Das handelt sich definitiv auf. Ist, glaube ich, auch. Ist richtig fein. Und generell, die Weine sind wirklich alle, also was ich schon verkosten durfte, das ist wirklich alles geil. Und natürlich bei den ganzen Blaufränkisch, das ist auch wirklich alles, was du einfach einmal in den Köhler legen kannst und warten.
Und man muss ja dazu sagen, sogar der Basis-Blaufränkisch ist schon richtig, richtig, richtig gut. Also auch der ist schon einfach top, top, top. Gerade wenn man sich vielleicht noch nicht so viel mit Blaufränkisch beschäftigt hat. Ich meine, das ist in Österreich wahrscheinlich ein bisschen weniger der Fall. Aber gerade wenn man jetzt in Deutschland ist und sagt, okay, passt, ich will einfach mal Blaufränkisch probieren, da kann nichts schief gehen, wenn man was vom Projekt Moritz kriegt. Und es gibt da das Projekt Jagini, das kennst du vielleicht auch schon, genau, gemeinsam mit dem Weingut Rosi Schuster, gemeinsam mit dem Hannes Schuster, das jetzt auch eben gerade erst rausgekommen ist. Wein, der 2013 tatsächlich geerntet wurde und der relativ lang braucht, hat relativ viel Zeit auch im Fass und der erst jetzt released worden ist und der auch einfach ein Wahnsinn ist. Also der ist ganz, ganz stark in Konkurrenz gestanden mit dem da hier heute.
Ich habe mir gedacht, dass das so, wie es gesagt hast, du weißt da nicht sicher, welchen habe ich auch daran gedacht. Ja.
Aber wenn man dann gedacht, wir gehen back to the roots.
Nein, das passt zur Geschichte.
Zurück nach Lutzmannsburg.
Wundervoll. Und das ist, halt, also, ist geil.
Ja.
Wo kriegt man, was kostet?
Ja, das ist jetzt die gefährliche Sache. Also wir sind da im Spitzenpreisbereich vom österreichischen Blaufränkisch, aber das ist halt auch einfach ein Spitzen österreichischer Blaufränkisch, gehört genauso bepreist, meiner Meinung nach.
Jo.
Bekommen tut man den relativ selektiv. Also man findet da zum Beispiel bei Gute Weine von Lobenbergs, die liefern ja sowohl nach Österreich als auch nach Deutschland. Bei Vino Spirit gibt es da unter anderem auch, bei Wein und Kuh gibt es aktuell nicht. Da gibt es aktuell zum Beispiel nur in Jagini, also ich glaube, der Kontingent ist einfach schon aus. Und ja, das sind so die Orte, wo ihr den finden könnt und der kostet so um die 75 bis 80 Euro. Also bei so einem Spitzenpreis.
Das ist schon eine ordentliche Investition, aber die kannst du halt heute machen und die in 10 Jahren drüber gefreien.
Ganz genau.
Also.
Oder du freust dich über einen geilen Weihnachtswein. Weil ganz ehrlich, zu Weihnachten kannst du schon was aufmachen.
Ja, zu Weihnachten kannst du was natürlich aufmachen.
Beziehungsweise macht es den dann mit der Weihnachten 2030 auf.
Ja, oder das, ja. Und dann kaufst du 2 Flaschen und eine her und die nächsten 2030 oder so in die Richtung. Also nein, es ist ja für Weihnachten, finde ich, das ist eigentlich das Schöne dran, dass du sagst, so, du freust jetzt, da kannst du auch mal ein bisschen teurere Flaschen aufmachen. Ich finde halt immer nicht overpowern und sie denken, oh mein Gott, jetzt mache ich das ganz arg und was weiß ich. Weil wenn die Leute das dann nicht alle schätzen, wenn man da irgendwie in einer Familienrunde ist, also don't do it, sondern mach es lieber auf kleine Häppchen. Aber wenn du selber sagst, so, jetzt feiern wir mal zu zweit oder in einer kleinen Runde, die das so schätzen können und denen das halt auch taugt, sagen wir so, du musst dich nicht, einrichten und sagen, das ist es, ganz klar, Blaufränkisch, Lutzmannsburg, Alte Reben, 2017 von Moritz, keine Frage, um das geht's nicht, aber Leute, die halt sagen, okay, ist geil, ich möchte mich damit beschäftigen, da kannst du das schon machen.
Vorher, also ich kann da echt nur zustimmen, gerade in einer Runde mit Weinmenschen.
Ja, da ist das halt natürlich die absolute Geilheit.
Voll. Aber ganz ehrlich, gönnt euch einfach einmal.
Ja, gönnt euch, es ist Weihnachten.
Es ist Weihnachten.
Also in, wenn sich das Herz wahrscheinlich ein paar Tagen.
Ja.
Von dem her, perfekt, wunderbar ausgesuchter Weihnachtswein. Ist wirklich, das ist halt einmal was ein bisschen Größeres, ein bisschen was Spezielleres, ein bisschen was Besonderes. Und genau das passt doch super zu diesem wunderschönen Fest. Ja, In diesem Sinne hätte ich gesagt, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns natürlich über Feedback und über Bewertungen. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben unter Wein für Wein. Ihr könnt uns per Mail schreiben, entweder an michael@weinfuerwein.at oder an kedi@weinfuerwein.at. Da ganz wichtig, wenn ihr uns Weinvorschläge schicken wollt, da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Dann bitte immer nur an einen oder eine, weil sonst ist es blöd, weil sonst wissen wir beide, was kommt. Das ist nicht so witzig, so wie heute. Ist natürlich schöner, wenn man was da hat, wo man nicht weiß, was es, wo es genau herkommt. Und ja, wenn ihr auf Spotify uns folgt, hilft uns das für die Aufmerksamkeit und für die Reichweite ein bisschen weiter. Und auf Apple Podcasts könnt ihr uns auch bewerten. Auch das hilft tatsächlich weiter. Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen euch in diesem Sinne mal frohe Weihnachten.